Ja, so herzlich willkommen an alle und ich hoffe, ihr bringt eine große Erwartungshaltung mit und dass das, was ihr heute hört, dass es euch hineinbringt in das, was der Heilige Geist heute vorhat. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt alles erfüllst, auch für die, die es zu Hause hören, dass du die Höhen bedeckst mit deiner Gegenwart und die tiefen Täler erfüllst mit deiner Gegenwart, dass alles bedeckt ist und erfüllt ist durch dich, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du dich hast senden lassen vom Vater, um unser Beistand, unser Lehrer zu sein. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir können ohne dich nichts tun. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, führe uns, leite uns. Gib mir eine Zunge eines Jüngers, der aufbaut, und gib den anderen Ohren eines Jüngers, der hört und versteht und es umsetzt. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du für uns alle die Schrift, das Verständnis der Schrift eröffnest, wie Jesus es den Emmaus-Jüngern getan hat. Dass er ihnen die Schrift, das Verständnis eröffnet hat und auch den Jüngern, als er ihnen die Schrift eröffnet in ihrem Verständnis, dass sie es verstehen, um was es geht. Die ganze Länge und Breite und Höhe und Tiefe. Und letztendlich geht es alles darum, dass wir in der Liebe verwurzelt sind, wie im Epheserbrief geschrieben steht. Hilf uns, Heiliger Geist, dass wir uns wirklich in die Liebe hinein verwurzeln, dass wir unsere Wurzeln ausstrecken in die Liebe Gottes hinein, um durch die Wurzeln die Liebe aufzunehmen. Denn die Kraft ist nicht in den Zweigen eines Baumes, sondern in den Wurzeln ist die Kraft. Und Herr, so hilf uns wirklich, dass unsere Wurzeln in dir gegründet sind. Dass wir wie ein Baum, der auf dem Felsen steht, die unsere Wurzeln um den Baum herumlegen. Und egal welche Stürme kommen, dass es uns nicht mehr losreißt von diesem Baum. Dass wir aus Liebe zu dir festhalten. Und aus Liebe zu den anderen Menschen und zu uns selbst an dir bleiben und mit dir bleiben. Ich segne euch alle, ich segne euch mit der Liebe, ich segne euch mit einem aufmerksamen Geist zuzuhören. Und ich bitte dich jetzt, dass Engel kommen und jedem dient, der jetzt zuhört, dass die Ohren gereinigt werden von aller Lüge und aller Täuschung, sodass alle hineinkommen zu hören und zu tun, damit du dich, Herr, jeden offenbaren kannst zu seiner Zeit. Halleluja. Herr, ich möchte, dass so viel wie möglich eine Offenbarung bekommen von dir, von dem lebendigen Gott, und dass du uns hilfst, dort hineinzukommen in diese Beziehung zu dir. Ich möchte einen Querschnitt machen. Wir sind heute bei der Liebe zur Wahrheit 4. Ein Querschnitt über das Ganze, was 1 bis 3 bisher war, sodass wir daran erinnert werden und dass wir es nicht vergessen. Die ganze Serien heißen Liebe zur Wahrheit. Und Vater, ich bitte dich, dass du, wie vorher schon gebetet, dass du uns die Liebe zur Wahrheit gibst, zu deinem Sohn Jesus Christus oder Yeshua, Messias, wie es im Hebräischen heißt. Yeshua, unser Retter. Yeshua, der rettet, dass wir diese Liebe zu ihm, zur Wahrheit, immer mehr in uns aufbauen und aufsaugen. Am Anfang, Liebe zur Wahrheit 1, habe ich angefangen mit, was es bedeutet, Jesus der Christus zu sein. Er ist der Christus, der Gesalbte Gottes. Der Vater selbst hat ihn bevollmächtigt und beauftragt durch den Geist Gottes die Werke, die er getan hat, wie wir in der Bibel nachlesen können. Er hat sie getan durch den Geist Gottes. Jesus war auch Mensch. Er war Gott, aber eben auch Mensch, wie wir. Und ein Mensch im Natürlichen kann es nicht tun, was Jesus getan hat, sondern eben, weil der Geist Gottes auf ihm war nach seiner Taufe, nachdem er reif genug war. Vom Hebräischen ist es so, dass einer über 30 Jahre sein muss, um das Erbe anzutreten. Warum? Weil man mit 18 oder 20 die Reife noch nicht hat wie mit über 30. Ist doch ein ganz normaler Zustand. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und so lasst uns zusammen auf dem Weg Jesu Christi gehen, damit wir beim Vater ankommen und nicht erst bei der Entrückung oder wenn wir tot sind im Gericht, sondern den Vater jetzt schon zu erleben. Und wir wissen, dass der Teufel gefallen ist und sündigt von Anfang an und dass er uns von diesem Weg abbringen will, dass er uns rausnehmen will, runterführen will, täuschen will, locken will mit Glimmer und Glanz, der sowieso vergeht. Aber dass wir durch die Liebe durchhalten, überwinden, ausharren, lieben in Geduld und Langmut und Sanftmut, dass wir dorthin kommen, nämlich wieder eines Tages von Angesicht zu Gott selbst zu stehen. Das ist der Weg und der Plan des Vaters und des Sohnes, sodass wir wie Adam, er, der mit Gott in der Abendkühle spazieren ging und sie sich unterhalten haben, dass wir wieder genauso in diesen Zustand kommen. Das ist der Wille und der Plan Gottes zu uns. Und es liegt an uns, an unserer Einstellung, es liegt an uns, ob wir dort anlangen. Jesus hat alles getan und jeden Tag will er alles für uns tun, dass wir auf dem Weg bleiben, um beim Vater anzukommen. Ich habe dann gesprochen von dem Antichrist. Ich habe in der Liebe zur Wahrheit 1 ganz bewusst das Zahl 666 weggelassen. Weil viele sind so fasziniert oder voller Angst und Panik über diese Zahl. Dabei ist die Zahl die Summe nur eines Namens vom Hebräischen her. Jeder Buchstabe hat auch einen Zahlenwert. Und viele untersuchen ihren Namen, ob er 666 herauskommt, um ja sicher zu sein, nicht der Antichrist zu sein. Liebe Geschwister, wenn du Gott liebst und das Wort und es tust, wirst du niemals, auch nicht im Ansatz, einen antichristlichen Geist haben. Wenn du Jesus bekennst und du weißt, dass du ihm vertrauen und glauben kannst, so dann bist du errettet und erlöst von diesem antichristlichen System. Also machen wir uns nicht verrückt mit der Zahl 666, sondern es geht um die Früchte, die dieser Mensch hervorbringt. Lassen wir uns nicht verwirren von dieser Zahl und diesen Auswirkungen, sondern schauen wir auf die Früchte, die die Menschen um uns herum bringen. Und vor allem schauen wir auf unsere eigenen Früchte. Bringen wir die Früchte des Reiches Gottes oder ja? Also der Antichrist ist der, der Jesus Christus leugnet. Und Johannes schreibt, wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ich habe gesagt, wenn du den Sohn leugnest und er nicht für dich die Erlösung und der Rettung ist, dann hast du auch Gott als Vater nicht. Gott offenbart sich auch als Vater. Und dieses Thema Vater ist im Allgemeinen auch noch unterentwickelt, aber darauf kommen wir ein anderes Mal. Heute geht es um Jesus Christus, um ihn. In der zweiten Einheit haben wir gesprochen, in der Liebe zur Wahrheit 2, dass wir uns nicht verführen lassen sollen. Es ist so viel Verführung da. Und die Hilfe, die Gott hier gibt, die Paulus hier schreibt, Römer 12, 1-2, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Die Erneuerung eures Sinnes ist es, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Und wenn unser Sinn nicht erneuert wird, wenn wir immer noch in dem Sinn, in dem Zeitgeist dieser Welt verharren, so können wir nicht prüfen und nicht erkennen, was Gott wirklich ist. Es ist für uns so nebulös, so verschleiert, so irgendwo diffus. Aber wenn unser Sinn gereinigt ist und erneuert ist in den Sinn Jesu Christi hinein, dann ist es für uns sehr leicht, Gott kennenzulernen. Ich sage dir, wenn du den Heiligen Geist hast, ist das Reich Gottes in dir. Es ist nicht hier oder da oder dort, sondern da, wo wir sind, geleitet vom Heiligen Geist, ist das Reich Gottes. Ob wir es sehen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, sondern es ist da. So, sobald wir sündigen, tun wir Ungerechtigkeit. Aber Gott hat uns seinen Sohn gegeben und sein Blut und das Kreuz, sodass wir frei werden können von jeder Sünde, wenn wir sie bekennen. Dass wir die Macht des Teufels brechen über unserem Leben, jede Beeinflussung von ihm durch das Blut des Lammes. Kennst du die Macht des Blutes? So, die Liebe zur Wahrheit 3 war das über das Abendmahl. Und dass wir das Abendmahl richtig deuten zu wissen, dass wir es richtig einordnen, dass wir es verstehen, dass wenn wir Fleisch und Blut trinken und essen, das heißt, wenn wir Wein und Brot zu uns nehmen, im Glauben an den lebendigen Gott, dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist von den Toten, sodass wir ewiges Leben in uns haben. Und wenn du das Abendmahl hier vernachlässigt hast oder als eine lästige Pflicht oder nur zweimal im Jahr getan hast, so wende dich zum Abendmahl und lass dich vom Heiligen Geist hineinnehmen in diese Segnung, die da für uns alle da ist und von der so wenig wirklich Gebrauch machen. So, wir müssen das Abendmahl in seiner Bedeutung und Wirkung richtig verstehen. Das war jetzt in der Schnelle ein Querschnitt von den ersten drei. Sollte dir etwas aufgefallen sein, so bitte hör dir die vorherigen nochmal an, damit du Bescheid weißt. Und studiere die Bibel. Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wo er dich hinhaben will, was er dir spezifisch zeigen will. Lass dich nicht dazu hinreißen, die Bibel zu lesen wie die Zeitung, sondern wenn es sein muss, dann bleib an einem Satz hängen. Manche sagen meditieren, aber bleib an diesem Satz hängen und lese ihn immer wieder durch, bete ihn durch. Immer wieder, Heiliger Geist, offenbare mir, was soll der Satz mir sagen? Und wenn du 10 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde an diesem Satz hängst, hast du mehr gewonnen, als wenn du 3 Kapitel liest. So, das Oberthema ist Liebe zur Wahrheit. Diese Liebe spannt den Bogen, so wie der Regenbogen uns zeigt, dass Gott mit uns ist. Diese Liebe zur Wahrheit spannt den Bogen über alles, der alles bedeckt und diese Liebe, die uns schützt und wieder heimbringt. Ich habe letztes Mal gesagt, so, ihr solltet diese Bibelstelle auswendig wissen. Du sollst Adonai, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ihm fast gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenden wir uns der Liebe zu. Wenden wir uns ab von Hass und Hader und wenden wir uns der Liebe zu. Die Liebe, die durchs Kreuz offenbar geworden ist. Und darum sagt Jesus, wie es geschrieben steht, Lukas oder Matthäus, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, ist meiner nicht wert oder kann mir nicht nachfolgen. Viele rennen und rennen, aber ohne das Kreuz, ohne die Kraft zum Leben. Und sie tun es aus eigener Kraft und nicht durch die Kraft des Kreuzes, nicht durch diesen Tausch, den Jesus eingestanden ist. Ich empfehle dir einmal, wenn du ein bestimmtes Problem hast, so wir können hier eine prophetische Übung machen. So stell dich auf deine Füße und du sagst, in diesem Bereich habe ich große Probleme. Viele haben finanzielle Probleme. So sag einfach, dann tu einfach einen Schritt auf die Seite und sag, Jesus, ich verlasse diesen Platz und ich bitte dich, dass du diesen Platz jetzt einnimmst, weil du bist der Erlöser. Du bist dafür gestorben und du hast mich errettet und du trägst alles, sodass du Jesus diesen Platz lässt, dass du von dem Thron deines Lebens heruntergehst und Jesus hineinlässt und in dein Leben und dass er sich auf deinen Thron setzen kann und regieren kann. In Gerechtigkeit, Wahrheit, Friede und Freude. Ich glaube, wenn wir das alle tun würden, wirklich von unserem Thron heruntergehen oder aus dem Punkt, wo du Probleme hast, herauszugehen und Jesus den Platz überzulassen, merkst du plötzlich, oh, die Last ist weg. So versuche es einfach mal. So, wenn es sein muss, halt die CD an und tu es und lass dich überraschen vom Heiligen Geist. Weil wir glauben an den, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit, unseren Jeshua, Messias, unseren Herrn Jesus Christus, an ihn glauben wir und von ihm lassen wir nicht los. Und alle, die zu ihm kommen, die wird er nicht hinauswerfen. Alle, die zu ihm kommen, die wird er nicht hinauswerfen. Sondern das Unterthema von Liebe zur Wahrheit Nummer 4 ist heute Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt aber auch Teilhaber mit Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus, geführt durch den Heiligen Geist. Gott will nicht nur, dass wir Knechte oder Sklaven sind, sondern Söhne, die Stellung eines Sohnes einnehmen, der reif wird, mündig wird, das Erbe einzunehmen, sodass er uns das geben kann, was für uns bestimmt ist. Nicht ein religiöses, treues Leben, sondern gefüllt von der Gegenwart Gottes, dass unser Körper, der Tempel des Heiligen Geistes, erfüllt wird, dass unser Körper, der Tempel des Heiligen Geistes, erfüllt wird mit seiner Herrlichkeit, sodass die Herrlichkeit aus unseren Knöpflöchern herausleuchtet und die Menschen neugierig macht. Was bist denn du für einer? Wieso leuchtest du aus den Knopflöchern? So, wenn das Feuer Gottes aus deinen Augen kommt, das Geheimnis der Nationen, Christus in uns. Lest einmal Offenbarung 1, wo Hannes ihn sieht und ihn beschreibt mit dem feurigen Augen und dem Schwert aus dem Mund. So, wenn Christus in dir ist, dann ist der, der hier beschrieben wird, mit den feurigen Augen und mit dem Schwert aus dem Mund heraus, wenn er spricht, es geschieht. Er ist dann in dir. Die Liebe zur Wahrheit. Christus in uns, das Geheimnis der Nationen. Wie viele Christen ist das noch ein Geheimnis? Christus in dir selbst? So erforsche dich. Lass dich führen vom Heiligen Geist und überführen, wo du dem Heiligen Geist und Jesus nicht den Platz gibst in deinem Leben. Ist Christus bei dir zur Miete, zur Untermiete? Oder ist er der Herr deines Tempels, deines Hauses? Das ist doch die Frage. Ist er Herr oder ist er zur Miete? Denk daran, es geht um Gemeinschaft. Es geht um Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist. So schlag dir mal die Bibel auf in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ist schon ein sehr bedenkenswerter Satz. Er, der alles geschaffen hat, erkennt Gott nicht. Warum denkt ihr, erkennen die Welt Gott nicht? Jesus hat sich gebeugt bis ins Grab, bis in den Staub. Vielleicht sind wir zu hoch mit unseren Augen. Vielleicht sind unsere Augen hochmütig. Wir schauen irgendwo in die Ferne auf die großen Dinge. Aber wenn wir uns bücken, auf die Knie gehen, werden wir Jesus erleben. Weil dann sind wir genau dort, wo er auch war. Wir haben das schon so oft erlebt, wenn wir zusammen auf die Knie gehen. Plötzlich kommt eine Salbung, eine Gegenwart Gottes auf uns, dass viele anfangen zu weinen. Manche bleiben sitzen, wenn wir sagen, lasst uns in Einheit auf die Knie gehen. Und die sitzen geblieben sind, haben keine Erfahrung gemacht. Es ist fatal, wenn wir in eine Gemeinschaft kommen zum Gebet, in einen Gottesdienst kommen und erfahren nicht Christus. Es liegt an uns, wie näher wir zu ihm kommen wollen. Er sucht, er ruft, komm in die Gemeinschaft. Lass dich ziehen. Ziehe nicht durch die Welt, sondern lass dich ziehen. Also noch einmal. 1. Johannes 3,1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. So, wenn du nach Anerkennung in der Welt hungerst, weil du Christ bist und weil du doch besser bist, so die Welt erkennt dich nicht. An deinen Werken wird sie dich erkennen. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Oh, Halleluja. Und jeder, der die Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wenn deine Hoffnung wirklich Jesus Christus ist, wirst du gereinigt dadurch, durch diese Hoffnung. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Hier haben wir den Antichrist. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und der Antichrist wird immer Gesetzlosigkeit sein, nämlich gegen die Gebote, gegen die Ordnungen Gottes. Vers 5 dann. Und ihr wisst, dass er auch geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Und jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Das ist ein sehr feuriger Satz. Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Das heißt, wir müssen in Christus bleiben. Und das geht eben nur durch die Liebe. So wie Johannes 14 lesen können. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen. So, Jesus sagt zum Johannesbrief, Evangelium, zum Nikodemus: Jeder, der von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Ganz ehrlich, Frage an dich: Hast du das Reich Gottes schon mal irgendwie gesehen? Aber Jesus sagt hier: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also, wenn wir von Neuem geboren sind, warum sehen wir das Reich Gottes nicht? Sind wir nicht von Neuem geboren? Oder verharren wir in der Sünde, dass wir nicht weiterkommen? Verharren wir, bleiben wir im Vorhof vor dem Kreuz stehen und gehen nicht weiter in die Gegenwart Gottes, in das Allerheiligste hinein, wie Hebräerbrief schreibt? Es geht um Gemeinschaft. Es geht nicht um irgendetwas zu tun, sondern Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vers 7 dann. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und sie sind vernichtet. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn der Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Also wenn du wirklich aus Gott geboren bist, so dann kannst du nicht sündigen. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, nicht die Gerechtigkeit weiß, wir sind so fixiert auf das Wissen und noch Wissen und noch Wissen und noch ein Buchstaben, noch eine andere Auslegung. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, dem Willen Gottes zu entsprechen, seinen Ordnungen, seinen Planungen, seinen Anweisungen und das zu leben in Liebe und Kraft. Das ist Gerechtigkeit. Also jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt, also wenn du deine Geschwister in der Gemeinde nicht liebst, bist du nicht aus Gott, weil Gott hat alle geliebt. Und darum kann er von uns verlangen, dass wir auch alle lieben. Er hat uns geliebt, als wir noch völlig in der Sünde waren. Und deswegen kann er von uns verlangen, dass wir die anderen auch lieben. Auch wenn sie uns schief angucken, liebe sie. Das verändert dich und alle anderen. Das gibt eine Gemeinschaft, eine Beziehung hin, nach der du dich doch sehnst. Davon gehe ich durchaus, dass du eine Gemeinschaft hast, nach der du dich sehnst. Deswegen bist du doch hier, in dieser Gemeinschaft. Deswegen hörst du doch die Predigt an, weil du Gemeinschaft willst. Ist das richtig? So steh mal auf, ich will dich segnen. Wenn du das wirklich willst, ich will dich segnen. Ich will, dass du diese Segnung in Gottes, diese Gemeinschaft mit Gott, dass du es aufnimmst. Dass die Kraft der Segnungen auf dich kommt. Und so segne ich dich jetzt. Empfange die Liebe Gottes. Empfange, dass dein Herz erfüllt wird von der Liebe Gottes, so dass du spüren kannst. Und Vater im Himmel, ich bete darum, dass du jeden, der jetzt aufgestanden ist, dass du sein Herz berührst. Und zwar so, dass er es spürt, dass es warm wird oder kribbelt oder wie du es auch tun willst, aber dass er spürt, dass deine Liebe da ist. So empfangt die Liebe des Vaters. Dankeschön. Gehen wir zu Johannes 17, Vers 22. Und das ganze Kapitel 17 in Johannes, das ist für mich so ein gewaltiges Kapitel in puncto Beziehung und wie Gott handelt und wie er denkt, wie Leiter sein sollten, dass sie ihre Schützlinge bewahren durch den Namen Jesus Christus. Und ich spreche Schutz über euch allen aus, in dem Namen Jeshua, Messias, damit ihr geschützt seid, dass ihr bewahrt bleibt und dass ihr bei Christus bleibt, dass keiner verloren geht. Aber hier das ganze Kapitel, es ist für mich so eine Fülle, so ein Wohlwollen drin. Jedes Mal, wenn ich es lese oder darüber rede, wird mein Inneres erfüllt mit Wärme und mit Kraft, weil das die Kraft ist, die Gott uns schon gegeben hat, die uns eins macht. Und ich habe schon so oft erlebt im Geist, dass so riesige Blockaden da sind, dass die Herrlichkeit nicht durchkommt. Sei es durch Sünde oder weil der Feind etwas installiert hat, eine dicke Decke über uns, dass wir keinen Kontakt haben, dass wir nicht durchbrechen können zu Gott. Aber wir haben die Möglichkeit, wir stehen auf im Geist, nehmen unser Schwert des Geistes und machen Löcher in die schwarze Decke über uns, dass wir Verbindung haben. In den dritten Himmel hinein. Dass wir untereinander diese Einheit freisetzen durch die Herrlichkeit, weil sie ist uns gegeben. Aber du kannst sie in deinem Herzen einschließen oder du kannst sie freisetzen. Versuche es einmal und du wirst erleben, dass dein Inneres verändert wird und eine Gebetsgemeinschaft, ein Gottesdienst, ein Seminar sich völlig verändert. Warum? Weil wir sagen, wir setzen die Herrlichkeit Gottes frei und sie wird freigesetzt, weil sie schon da ist. So, wenn wir den Mund nicht aufmachen, bleibt alles in uns. Aber wir sind geschaffen nach dem Bilde Gottes und er hat gesagt, oder er sprach und es geschah. Und so, wenn wir sprechen, wir sind nach seinem Bild geschaffen, wenn wir sprechen, geschieht etwas. Zum Guten oder zum Bösen. Wir werden immer, wenn wir sprechen, etwas freisetzen oder verhindern. Johannes 17, 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Oh Mann, schauen wir uns in der Gemeinde um, schauen wir uns in Versammlungen um, schauen wir uns in der Welt um. Noch einmal, die Herrlichkeit, die Jesus vom Vater bekommen hat, die hat er uns gegeben. Dass wir eins seien, wie wir eins sind. Das heißt, dass jeder Mensch eine Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen, durch den Namen Jesus Christus uns zusammenführen lassen, sodass wir eins sind, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Und da gibt es keine Trennung, da gibt es keine Spaltung, Missverständnis. Und da ist absolute Einheit. Jeder behält seine Persönlichkeit. Nichts wird aufgelöst. Nicht ein irgendwo supergroßes Wesen geschaffen. Jeder behält seine Individualität. Aber wir kommen in die Einheit, in die Beziehung zueinander, wo alles Störende beseitigt wird durch die Kraft der Einheit. Ja, Paulus sagt, ich bete darum jeden Tag, dass der Herr durch die Kraft seiner Herrlichkeit euren inwendigen Menschen stärke und aufrichte. In Vers 23 geht es dann. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und geliebt hast, wie du mich geliebt hast. weil du mich geliebt hast. So, versteht ihr? Die Welt wird erkennen, wenn wir in die Einheit kommen. Und wenn wir nicht in die Einheit kommen, wenn wir zerstritten sind, kann die Welt nicht erkennen, dass Gott mitten unter uns ist. Sie wissen genau, wie wir sein sollten, die Welt. Scheinbar wissen sie es besser wie wir. Warum hat in Fußballstadien oder sonstige Versammlungen alle zusammen stehen und warum hat es so eine Power? Warum ist es so faszinierend? Es ist Einheit. Vielleicht müssen wir mal ins Fußballstadion gehen, um zu üben, was Einheit ist. Aber ich denke, wir brauchen es nicht, weil wir haben die Herrlichkeit. Er hat sie uns gegeben, damit wir in die Einheit kommen miteinander. Weil Christus ist doch in uns und er will doch mit jedem Einheit haben. Er ist doch für jeden gestorben. Nur wenn jemand blockiert, du kannst nur mit dem Frieden halten, mit dem es geht. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich von Neuem geboren sind und können wir das Reich Gottes daran sehen, dass wir zusammen in Einheit sind. Dass wir, wenn die Versammlung aus ist, dass wir gar nicht nach Hause gehen wollen. Ist das dir schon mal passiert? Es passiert uns sehr oft, dass die Menschen, sie gehen einfach nicht. Sie bleiben einfach da. Sie bleiben ruhig sitzen, sprechen miteinander, stehen da und wollen den Raum gar nicht verlassen. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes so da ist, obwohl wir vieles nicht sehen. Aber du kannst deinen Geist trainieren, deine geistlichen Augen. Ich sehe sehr wohl, wenn auf Menschen die Herrlichkeit ruht. Es ist schön zu sehen, wenn die Herrlichkeit auf jemand ruht. Das Aussehen eines Menschen verändert sich. Wo herbe Züge waren, ist Weichheit, Eleganz da. Wo missgrämig war, da sind leuchtende, feurige Augen da. Das ist das, wenn die Wahrheit gepredigt wird und wenn es gelebt wird, wenn wir das annehmen, was Gott uns gegeben hat. Er hat alles getan. Wir müssen es nehmen und freisetzen. So wie der Heilige Geist uns führt und leitet. So, wir müssen, sollten, können, dürfen einfach das annehmen, was Gott für uns getan hat. Paulus schreibt in Römer 6,6, da wir dies erkennen, also er geht davon aus, dass wir das erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Haben wir das erkannt, dass unser alter Mensch wirklich mitgekreuzigt ist? Dass unser alter Adam eigentlich tot ist? Darum ist es so wichtig, wieder zurückzukommen auf Römer 12,2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sodass wir uns reinigen von der Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ja, es steht auch geschrieben, 2. Korinther 7,1, dass auch unser Geist befleckt sein kann. Und ich glaube doch, wenn wir in der Welt, in der Sünde gelebt haben und unser Geist ja doch da war oder da ist, ebenso befleckt worden ist. Das heißt, dass wir gereinigt werden müssen durch das Wasserbad des Wortes. Wie Jesus, als er den Jüngern die Füße gewaschen hat, gesagt hat, als Petrus zu ihm sagte, nicht nur die Füße, den ganzen Leib sollst du waschen. Da sagt Jesus, nein, du bist schon rein um des Wortes Willens, das ich zu euch geredet habe. Immer wenn wir Wort Gottes aussprechen, Auch wenn wir selber laut aussprechen, geschieht Reinigung. Aber unsere Füße müssen wir immer wieder reinigen. Und wir auf unserer Bibelschule, wir senden die Menschen aus, wie Jesus es mit den Jüngern getan hat am Passafest. Wir waschen ihnen die Füße, prophezeien über ihnen und senden sie aus. Und alle, die auch bei uns auf der Bibelschule waren, sie haben erlebt, dass hier etwas Gewichtiges, Gewaltiges und Kräftiges in ihr Leben gekommen ist, das vorher nicht da war. Wisst ihr? Lesen, hören, tun. Dann sind wir diejenigen, die Gott lieben. So dieser Leib der Sünde, wir müssen es irgendwie verstehen, wir müssen ihn ausziehen, wie einen Leib, der um uns herum uns einengt, die Sünde, die uns einengt, das ist wie ein Leib außenrum. So, wenn ich es einfach mal beschreibe, wie auf deinem Körper noch einmal ein Leib, der dich, die Sünde, die dich einengt und die dich eng und zornig macht und auf dich einwirkt, sodass wir das ablegen durch die Taufe in den Tod Jesu Christi hinein. Dass wir den Heiligen Geist empfangen können, so wie wir in dem Tod gleichförmig werden mit Christus, mit seinem Tod gleichförmig werden, so werden wir auch mit seiner Auferstehung gleichförmig werden. Gehen weiter, wieder zurück zum Johannesbrief 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es ist heiß, oder? Das brennt in unseren Ohren. Aber wenn wir im Licht wandeln, wie er Licht ist, in seinem Licht wandeln, in seiner Wahrheit und Gerechtigkeit. Sein Reich besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So, wenn wir diesem Licht wandeln, dieses Licht, das Leben in sich selbst hat, so dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Mit Christus und wir miteinander. Wir haben Gemeinschaft miteinander, sodass der Leib Christi endlich in die Einheit kommt. Gott hat uns die Einheit gegeben und es ist unsere Sache, ob wir sie anwenden, ob wir sie freisetzen, ob wir es wollen, miteinander in Gemeinschaft zu leben. Und wenn wir das tun, reinigt das Blut Jesu uns von jeder Sünde. Manche Dinge müssten wir gar nicht mehr bekennen, sondern wir werden einfach gereinigt. So steht es hier. Aber die Voraussetzung ist, dass wir im Licht wandeln. Springen wir mal zurück zum 1. Johannes 2, 1 und 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere, sondern auch für die ganze Welt. Hörst du, auch für deinen Nachbarn ist die Sühnung der Sünden bereits geschehen. Wenn er blind ist und Christus noch nicht kennt und du kennst ihn und du bist ein Sehender, so nimm deinen Nachbarn an der Hand und führe ihn zu Christus, sofern er will. Aber bete für deine Nachbarn, bete für deine Arbeitskollegen, sei Jünger. Es ist für uns oft so schwierig, wo leben wir denn Jüngerschaft? In der Gemeinde brauchen wir keine Jüngerschaft leben, weil das sind alle Jünger. Hier wird man gelehrt von den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, dass wir zugerüstet werden zum Dienst. Aber auf deinem Arbeitsplatz, in deinem Sportverein oder Hasenzüchterverein oder wo du auch hingehst, Du bist überall Jünger. Du musst nicht fragen, darf ich, sondern du bist immer Jünger. Und macht Jüngern, verkündigt das Evangelium. So, viele versuchen, ein Evangelium zu verkünden mit Traktaten, die alle gut sind. Ich habe erfahren, wenn ich Folgendes sage, wenn ich es genauso mache, wie Jesus seinen Jüngern es gesagt hat: Wenn ihr geht und sprecht, das Himmelreich ist euch nahe gekommen. Und dann verkündigt das Evangelium und dann heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir das wirklich so, genau so sagen, das Reich Gottes ist hier, dann ist es hier, dann offenbart es sich. So, dann müssen wir auch nicht von unserer Gemeinde erzählen, was wir alle für tolle Programme haben, sondern dann muss das Evangelium kommen. Und ich habe so oft demonstriert und es hat immer einen herrlichen Erfolg. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes dann erscheint. So übe dich und sage, egal wo du bist, hier ist das Reich Gottes. Ich habe es jetzt vor kurzem in unserer Gemeinde gelehrt, in einer anderen Gemeinde. So, und eine Frau davon, die hat in der Nacht einen Traum gehabt. Und sie ist überall rumgelaufen im Traum. Vielleicht hat der Heilige Geist sie im Geist umhergeführt. Und überall hat sie gesagt, hier ist das Reich Gottes, hier ist das Reich Gottes. Sie hat die ganze Nacht überall das Reich Gottes proklamiert. Und sie ist in der Früh aufgewacht, voller Freude und Kraft. Warum? Das Reich Gottes besteht in Kraft. Ich habe 7 Punkte aufgeschrieben. Wichtige Schritte zur Veränderung. Aber zuvor möchte ich nochmal zu dem überspannenden Bogen gehen. Du sollst Adonai, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Und das zweite ist im Fass gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Und wenn du in dieser Liebe wandelst, dann höre und staune, was Gott mit deinem Leben tun kann. Wenn du immer noch Mangel hast an Liebe, so bitte Gott, dass er diesen Mangel ausfüllt. Stell dir vor, ein Glas ist halb voll. Es hört sich schon mal positiv an, wenn man sagt halb voll, ja? Nicht halb leer. Aber unten ist es gefüllt mit schönem, klarem Wasser. Aber oben, was ist da? Wer füllt den Rest aus, diesen Mangel? Und will Gott nicht bitten, Herr, ich habe noch so wenig Liebe, aber füll du meinen Mangel aus. Füll du den Rest aus mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit, bis wirklich die Liebe alles auffüllt. Versuch es einmal. Und du wirst erstaunliche Ergebnisse erzielen. Amen dazu. Amen. Also wichtige Schritte zur Veränderung. 1-7. Punkt 1. Gemeinschaft mit Gott und mit den Geschwistern. Das heißt, dass du Gemeinschaft pflegen musst. Du tust die ersten Schritte auf Gott zu. Wenn du mit jemandem Gemeinschaft haben willst, dann rufst du ihn an oder gehst zu ihm hin. Wenn wir nur warten, dass immer jemand anders auf uns zukommt, dann warten wir oft lange. Es ist schön, wenn jemand anders auf uns zukommt. Aber wenn alle wir in der Gemeinde aufeinander zugehen, um miteinander Gemeinschaft zu haben, so, ich denke, dann kannst du dich vor Terminen nicht mehr retten. Wenn wir an den verlorenen Sohn denken, wie schon gesagt, er hat die Schritte, er hat sich in Bewegung gesetzt, nach Hause zu gehen zum Vater. Als der Vater ihn von Ferne sah, ist er ihm entgegengelaufen und hat diesen stinkenden, nach Schweinestall riechenden Menschen in die Arme genommen, hat ihm den Ring gegeben, Schuhe und ein Kleid, hat ihn rausgenommen aus Sklavenschaft und hineingebracht in die Sohnschaft. So egal, was du angestellt hast in deinem Leben, wende dich um, tue Buße, dreh dich um 180 Grad und sag, Gott, ich komme zu dir zurück, ich komme zu dir. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Bitte, Vater, begegne mir. Heiliger Geist, Jesus, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Hilf mir doch, ich will Gemeinschaft haben. Und wenn wir das als nächsten Bogen spannen, unter du sollst deinen Gott lieben, darunter spannen, Gemeinschaft. Wenn uns das Wichtigste ist, so dann haben wir einen riesigen Sieg errungen. Punkt 2, ein erneuerter Sinn, dass wir uns helfen lassen, dass wir unseren Sinn verändern durch den Sinn Jesu Christi. Und so bete ich jetzt für dich, dass der Sinn Jesu Christi auf dich kommt und in dich kommt, dass durch den Sinn Jesu Christi du wie durchspült wirst und dass der Schmutz und der Sinn dieser Welt aus dir ausgespült wird und dass der Sinn Jesu Christi dich jetzt bedeckt und erfüllt. Dass der Sinn Christi deine Gesinnung reinigt von dieser Welt und dass du in die Gesinnung Gottes kommst. Empfange den Sinn Jesu Christi. Empfange. Dass wir einen gereinigten Verstand haben. Wenn unser Verstand beschmutzt ist mit den Sünden und den Machenschaften des Teufels und dieser Welt, so wie will mein Verstand klar entscheiden? Wie will er es klar sehen, was eigentlich los ist? Wir sollen prüfen, wir haben den Verstand, um zu prüfen. Und so bitte ich dich, Herr, dass dein Blut unseren Verstand reinigt und unser Gewissen reinigt, sodass wir diese Heiligung anstreben, ohne die niemand Gott sehen wird. Nächster Punkt. Gehorsam und gerechte Werke. Wisst ihr, warum geschrieben steht, Jesus war gehorsam bis in den Tod? Was musste Jesus da, warum wurde das so geschrieben? Was musste er demonstrieren, dass er gehorsam war bis in den Tod? Was war die erste Sünde? Ungehorsam. Die erste Sünde war von den Menschen ungehorsam. Und darum musste Christus gehorsam sein bis in den Tod. Und darum haben wir einen Beistand, darum haben wir eine Hilfe. Er hat den Sieg über allen Ungehorsam errungen. So und so gehen wir einfach mal bewusst hinein in den Sieg. Wir ziehen uns seinen Sieg an, sein Triumphgewand. Wir ziehen es an, um in diesem Sieg zu wandeln. Das heißt nicht, dass du nie mehr Probleme hast, aber du gehst in dem Sieg und demütigst dich unter die gewaltige Hand, indem du deine Sorgen auf ihn wirfst. Punkt 5. Nimm dich doch einfach als geliebtes Kind des Vaters an. Nimm dich an, dass er dich liebt, dass du sein Kind bist. Dass ein Vater, ein guter und gerechter Vater, wie der Vater im Himmel ist, dir niemals was Böses tun wird. Die Bibelstellen zitiere ich jetzt nicht, die weiß jeder. Gott ist gerecht und er hat alles getan. Er hat einen furchtbaren Tod erlitten, unser Herr Jesus. Er hat das blutige Sühneopfer gebracht für uns, das unseres gewesen wäre. Und darum kann ich mich doch als ein geliebtes Kind sehen. Auch wenn ich andere Dinge erlebt habe in meinem Leben. Glaub mir, ich habe Dinge erlebt in meinem Leben, die waren hässlich. Aber ich habe die Liebe des Vaters kennengelernt. Seine Gegenwart. Punkt 6, im Licht wandeln. Wir haben vorher die Bibelstelle gehabt, vielleicht weißt du sie noch auswendig. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Wir jetzt miteinander, die wir hier zuhören, oder wenn du zu Hause das anhörst, mit jedem kannst du Gemeinschaft haben, der im Licht wandelt. Und mit dem Vater selber. Punkt 7, etc. Es gibt viele Punkte, die wir hier anfügen können. Aber diese Punkte sind mir wichtig geworden. Und diese Punkte habe ich aufgeschrieben, damit wir hineinkommen, wo es heißt, dass wenn wir von Neuem geboren sind, dass wir das Reich Gottes sehen können. Und da, wo die Freiheit des Geistes ist, ist nicht, dass wir singen und tanzen und lachen und tun, was wir wollen, sondern dass wir Gott sehen. Und der Schlüssel dazu, Johannes 14, 21. Jeden ist es verheißen, Jesus zu sehen. Er wird sich jedem offenbaren auf seine Art und Weise. Und ich kenne viele, denen er sich offenbart hat. Und ich hoffe, es werden immer mehr, weil wir treu und gehorsam sind und ihm nachwandeln. In Demut, in Sanftmut, aber in Treue und Gerechtigkeit. Und Vater, so du weißt, wie ein jeder in seinem Zustand ist. Du kennst jedem seine Sehnsucht, seinen Willen, seine Kraft. Vater, ich bitte dich, begegne du jeden und zieh ihn zu dir an dein Herz. Lass jeden jetzt die Zeit nehmen, um mit dir in Gemeinschaft zu sein. Alle Liebe und alle Kraft von dir kommt, um die Herzen und die Menschen zu verändern. Danke, Papa. Du machst es. Danke, Papa. Amen.